mitten in der Krone strahlt, ungeschrieben, der hochheilige Name Ur. Er ist von selbst hineingesiegelt worden. Unter ihm, in fast zwangsläufiger Gegebenheit, steht der Ernst, darunter die Liebe, die das Opfer bringt. Zur Rechtskraft des Testaments bedarf die Barmherzigkeit der Ordnung und der Weisheit. Warum unter Satanas Name der Wille und die Geduld geschrieben stehen, enthüllt jener Tag, an dem Urs Testament die Opfertat erheischt. Also steht es wunderbar gesiegelt, ein Dokumentarium im Schöpfungsbuch. Urewige Gravur. Muss es sich da nicht erfüllen? Ein gotterglühtes Schweigen durchpulst Raum und Zeit. Gewordenes und Werdendes, Bildung und Vollendung. Die Ersten dürfen nun allein das Tagewerk bis zum vierten Sonnenring durchwandeln. Zu ihrem selbstständigen Tun erbitten sie sich demütig im Murielhaus den Segen. Aber vom Werk aus kehren sie direkt zurück in das Allerheiligste. Als sie eintreten, ist Ur nicht da. Satana veranlasst, vom heiligen Hain allerlei Grün herbeizuholen, um das Vaterhaus zu schmücken für ihren Gott, Priester und Schöpfer, für ihren Ur, den sie über alles ehrend lieben. Als sie fertig sind, spüren die Priesterengel den inneren Ruf. Ur kehrt von seinem reichen Tagewerk heim. Er will den Ersten seinen Feierabend schenken. Sie treffen ihn am Tore Hephata. Die Freude des Vaters und der Kinder ist kaum auszuwiegen. Als er den reichen Liebeschmuck zwischen den vier Herrschaftssäulen sieht, da lächelt er. Ein Dank an seine Helfer, die voll freudiger Erwartung sind. Wohl auch das hat er vorausgesehen, aber nun kostet er die Freude aus. Er begibt sich auf seinen Stuhl und spricht: Meine Kinder, eure Liebe verwahre ich in mir. Aber noch ist manches einzuheimsen. Bei Zuriel waret ihr der Überzeugung, dass ich die bisherigen Tage als ziemlich gleichmäßig erweisen. Daher sandte ich euch nochmals in das Werk. Ihr habt gut gewirkt und eine weitere Sicht erlangt. Nun frage ich, wie euch dieser Tag gefallen hat und ob, abgesehen von Grunddingen, die Tage einander gleichen. Schaut jetzt einmal rückwärts bis zum ersten Morgen. Dann fällt's nicht schwer, Tatsachen festzustellen. Dabei bemerket ihr, dass ich euch keineswegs als Zuschauer und Empfänger meiner Werke auserkor, sondern je mehr der Tage, je größer eure Mittat an allem, was da wurde. Das macht schon die Schöpfungstage unterschiedlich. Außerdem formt das Entstehende jeden Tag für sich. Ja, nun seid ihr voll des Lobes und des Dankes, aber hört noch mehr. Die größten Unterschiede könnt ihr an euch selber messen, was im Rahmen der Erziehungsmühe liegt. Jeder Morgen brachte euch das Leben wieder, das Hineinwachsen in den neuen Tag. Dennoch habt ihr nie ein Einerlei gefühlt. Die stets neue Fülle rief Uraniels Bitte um ein großes Herz zum Einsammeln aller Kostbarkeit hervor. Das bewirkt das Lebendigkeitsgesetz, weil ich immerfort erneuere, was einmal meinen urhaften Mitternachtsquell durchfloss. Jeder Tag, der fertig ist, wird da hineingesenkt und jeden Morgen schöpfe ich's heraus. Gerade dies Beständige, auf Vorhergegangenes gegründet, offenbart die zahllose Vielgestaltigkeit des Urewig. Wir wollen auch dem vierten mit viel herrlichem Licht bedachten Schöpfungstag aus Aufbau, Richtung und Lauf zu seinem Ziel verhelfen. Denn wenn die Feierabendglocke läutet, muss unser aller Werk vollendet sein. Ihr, liebe Kinder, habt treu und brav das Eure dazu beigetragen. Nun zum ersten Male sage ich, gut habt ihr gehandelt. Den Lohn für eure Mühe legte ich in hohem Werte an, im Schöpfungstestament. Seine Offenbarung ist der Grundlohn, eure Unterschrift die Zinsen. So seid ihr Schöpfungsmitträger geworden, aus welcher Grundstellung die Mitopferträgerschaft erworben wird. Ein Reichtum sondergleichen. Ja, meine Kinder, ich bin sehr reich. Noch ist die Tagesfrage offen und dem Tag entsprechend hat mein Muriel dazu das Wort. Erinnert euch der Frage. Darf auf ein höchstes Opfer eine Vollerlösung innerhalb von 7 Schöpfungstagen folgen? Oder sollte so ein Kind, nach Erkenntnis zwar begnadigt, 4 Schöpfungswochen fern von meinem Herzen leben müssen, damit es lange spürt, was es mir und meinem Werke tat. In Klammer siehe Kapitel 5, 173. Die Tagesfragen und die Antworten zeigen an, wie schwer der Fortgang werden kann. Vom Resultat der Prüfung hängt es ernstlich ab. Noch 4 Sekunden hat der Tag. Genügend Zeit, um die letzte Gabe auf den heiligen Herd zu legen. Ur amtiert als Hochpriester Melchisedek. Die ersten bedürfen der Sammlung. Und Urs Feierlichkeit weht als Atma durch den 4-Säulen-Raum. Wer misst eine Sekunde, die die Allmacht schenkt? Alle Menschenmaße aneinandergereiht füllen weder ihre Tiefe, Höhe, Weite, noch die Innerheit. Im Reiche sind sie auszumessen. Mit gesammelter Kraft schreitet der Fürst, Urs Hoheit im gerechten Anteil tragend, an den Herd. Ur steht vor seinem Stuhl, das aufgeschlagene Testament in beiden Händen, Auge in Auge mit dem Träger seines Ernstes, mit Muriel Pargoa, und Muriel spricht: Herr, Allmächtiger, Urgrund des Lebens, Ursein des Werdens, dich beten wir an. In Ehre empfange Preis und Lob ohn Anfang und ohn Ende. Ruhm sei deiner Macht und Kraft, Dank der Gewalt und Stärke. Aus dem Ursprung schufst du deine Wunder, einen Ursamen legtest du in uns. Die Frucht davon sei dein. Auch jetzt soll eine Frucht dir dargeboten werden. Möge sie in Ewigkeit gesegnet bleiben. Wir haben erkannt und anerkannt das freie Wille-Gesetz für die Kinder, die gerecht gestellten Bedingungen für dich, unwandelbare und wandelbare Gesetze, Wiedergutmachung und ihre Folge, das einmalig heiligste Opfer und die Mitopferschaft. Das alles steht im Ablauf deines wundersamen Taturjahres. Du selbst, ewig wahrer Ur, hast mit deiner Krone unsere Anerkenntnis festgesiegelt. Die Krönung aus dem Siegel bleibt dir ewig vorbehalten. Ja, meine Antwort soll Krone, Kronsiegel und Krönung zur Schöpfersinfonie vereinen. Voll herrlicher Erhabenheit, Pracht und Majestät. In ihr soll ein neuer Zyklus seinen Grundstein finden. Die Folge solchen Opfers als völlige Erlösung jetzt zu erwägen, wo es ihrer nicht bedarf, hieße, den Opferträger im Voraus um den Erfolg zu bringen. Auch hätte es des erhabenen Testaments nicht bedurft, weil Urs Wille walten kann. Trotzdem ist am Abend dieser Ernstschöpfung etwaige totale Freisprechung weder in Frage zu stellen noch ausnahmslos zu sanktionieren. Eine Ausgleichung, so wie Ur zur hohen Zeit die Tage aus dem Quellborn speist und zur Mitternacht dorthin zurückberuft, ist das Schwerste an der Mitarbeit. Das vielleicht zu bringende Opfer kann nicht auf einen abhängigen Einsatz warten. Es erlangt, weil zuvor bereitgestellt, die Erfüllung unabhängig von einzelnen Geschehnissen. Ist durch ein Opfer die Erlösung vorgesehen, so muss durch sie ein voller Freispruch möglich sein. Die Opferfolge ist an keine Zeit zu binden, weil sie als reiner Gnadenakt der Barmherzigkeit erscheint, der den Opferträger krönt, aber kein Verdienstwerk eines Kindes löhnen darf. Weil weiterhin solch Gnadenakt höchste Hingabe fordert, hat die freisprechende Erlösung einzusetzen. In Klammer Lukas 23, 43. Wenn aus Krone und Kronsiegel des Opferträgers Krönung sich vollzieht. Und das geschieht, sobald ein "Es ist vollbracht" ertönt. Mit dem Opferjubelruf steht der Opferträger allein in Macht und Stand, die Erlösung gleich um einen Fall zu hüllen oder weisheitsvoll an die Bedingungszeit zu knüpfen, die das nachträgliche Erwerben einer Opfergnade mit sich bringt. Denn auch Gnade ist kein Akt nur schöpferischer Macht, nicht mal bei ungerechter Vorherrschaft des zweiten Fundaments. Jedem Kind steht zu, eine Gnade zu verdienen oder einen Gnadenakt nachträglich zu erwerben, womit eine Schuld noch abgetragen werden kann. Nur so sind Kinder frei, ein gerechtes Anbild Urs. Hält der Opferer durch seinen Krönungsstand die Zeitenwende der Erlösung in der Hand, so ist sie nachträglich nicht willkürlich zu verändern. Die Zeit ist Schuld und Opfer anzupassen. Fällt ein Abweg in die Arbeitstage, muss der erste Feiertag Erlösung und Heimbringung sehen. Höchster Sicht zufolge ist die Schuld am Schuldtag an den einmaligen Gnadenakt zu bezahlen, weil derselbe Tag Opfer, Freispruch, Erlösung und Heimkehr bringen soll. Nur das Schuldgefühl durfte nicht erlöschen, bis der Schuldtitel getilgt und der Heimweg eingeleitet worden ist. Der Schatten des Opfers muss den Schuldner treffen, denn würde je die Opferheiligkeit auf ihn entfallen. In Ewigkeit könnte nicht einmal Erbarmung ihn erlösen, es sei denn mit rein schöpferischer Macht. Allein das Opfer muss gesühnt und ausgeglichen werden. Nicht umsonst gaben wir Ersten die Mitopferbereitschaft dem zweiten Fundament anheim. Also kann, soll und darf das Opfer auf alle Kindgeschöpfe, auf Raum und Zeit des Schuld- und Opfertages ausgelastet werden. Die freiwilligen Mitträger sollen erst anteilig sein, damit auf sie zufolge ihrer Freiheitsgabe die Gnade kommt, die sehr wohl eine unmittelbare Schulderkenntnis und Bezahlung fordern kann. Daher den Lichtkindern die Gnade, den Gefallenen den Gnadenakt. Die Gnade kann ein Kind in den Stand sofortiger Wiedergutmachung versetzen. Der Gnadenakt hingegen verlangt Zeit zur Buße. Solche Bußzeit kann die Vorstellung von Ewigkeiten haben, und das ist gut. So führt der Gnadenakt zum Schuldbekenntnis. Der dritte Brückenpfeiler wird rechtzeitig offenbaren, wann eine schuldbedrückte Zeit ihr Ende hat, hält aber hier die alles umschließende Barmherzigkeit, die Gnadenhände offen, so erst recht beim Mitopfer ihrer Kinder. Auch wenn sie dabei Mitschuldner würden, könnte keine Grundschuld sie belasten. Durch freiwillige Mitopferschaft entfiele der Grundopferanteil als lösender Segen auf sie. Denn der hohe Opferträger wäre ewig der Schuldhaupttilger. Auf Lichtkindern kann unter Einwirkung eines unbewussten Zustandes, selbst bei Schuldigwerden, nicht die Last der Schulden ruhen, wohl aber die Last des Opfers. Bei Selbsterkenntnis hätte dann die Gnade an ihnen bereits ihr Ziel erreicht, womit für sie die vier großen Wundersegnungen in Klammer siehe Absatz 202, 215, 227, 241 geschehen, die du, Hochpriester Melchisedek, diesem Tage übergabst. Wenn ein Schöpfungsschuldner jede Zeit und jede Last zurückzuzahlen hätte, die seinetwegen alle Opfer umfassen, wer wollte deshalb von dir Rechenschaft über diese Sühne fordern? Ewig gerecht bist du, o Ur. Wandle aber eine waltende Gerechtigkeit zum Gerichtsakt um, in welchem jeder Schöpfungsschuldner deinen Gnadenakt erfährt. der größere Ausfluss deiner Gerechtigkeit, der etwa eine Schuldbezahlung kennt oder der zum Grundsatz die Barmherzigkeit benutzt, trägt in dir längst den heilig schönsten Widerschein. Unnötig, ihn mit Worten zu bezeichnen. Die Offenbarung der Urherrlichkeit stützt sich gleichrangig auf die bestimmenden Eigenschaften mit der Grundtendenz Gerechtigkeit und auf die tragenden Grundlebensstrahlen, die die Krone in ihrem glorreichen Glanz erheben. Doch die Gerechtigkeit kann schöpfungsweit die Flügel spannen, zumal die Opferung aus den tragenden Eigenschaften Geduld und Liebe kommen müsste und die Barmherzigkeit führend auf diesem Opfergang würde. Denn die Gerechtigkeit beschützt den Urvorrang des ersten Fundaments, um das zweite Fundament bei rechtloser Ausnutzung trotzdem dem Kindwerk zu erhalten und in die Wille-Ordnung Bahn zu leiten. Wie gleicht sich die Gerechtigkeit in Wille und Ordnung mit der Erlösung durch Barmherzigkeit dann aus? Denn zwischen beiden steht souverän die Heiligkeit, deren erstberufener Schutz hat dein Wort für alle Eigenschaften einzulösen. Ich sehe, dass die Werkheiligkeit schon einen Schutzring braucht, weil Schuld und Opfer möglich werden können. Wer hätte aber so das erste Anrecht an der Gerechtigkeit? Der Schuldner samt den Mitschuldigern oder der Opferträger samt den Mitopferträgern? Hier spricht der Ernst. Ich, Muriel Pargoa, als Engelsfürst desselben und als Kind, entscheide, dem Opferträger und den Seinen gilt die Grundgerechtigkeit. Wird der Opferträger durch ein heiliges vollbracht, selber zur Gerechtigkeit, so teilt er sie durch seine Krönung aus. Wer stünde ihm am nächsten? Sein Schuldner oder jene, die im freien Soll ihm folgten? Gewiss die Letzteren. Doch sollte auf die Krönung die Gerechtigkeit entfallen, die auf die Bezahlung drängt? Müsste nicht den Opferkindern die Gerechtigkeit aus Gnade widerfahren? Ja, jener wird zuerst gedacht, die die Fundamentsbedingungen anerkennen und im freiherrlichen Dienst den Mitweg gehen. Das Opfer macht sie frei von aller übernommenen Schuld. Daran vermöchte auch der Schöpfer Schöpfungsschuldner nichts zu ändern, auch wenn er Urs Getreue in den Schuldbann zieht. Das darf keinen Einfluss auf die gerechte Barmherzigkeit und ihre Folge haben. Ich frage, liebevollster Vater, warum auch solche in den Schuldschein kämen, die im Maßstab der Gerechtigkeit keine Schuldner wären. Befasste sich die Gerechtigkeit erst mit dem Schuldner, was zur Folge hätte, dass sie sich auf einen Ausgleich stützte. Wie möglich wären die Getreuen aus der nur durch Mitopferschaft erstandenen Mitschuld zu befreien, dass sie nicht zu weit ins Urjahr hinein unter dem allheiligen Schöpferopfer stünden? Wäre das gerecht? Oh, die Heiligkeit kann ihre Grundgerechtigkeit nicht erst am Schöpfungsschuldner messen, sonst würden alle Helfer Mithäftlinge der Grundschuld und denselben Bedingungen unterworfen sein, die den Schuldurheber träfen. Kein strengstes, nein, ein grundgerechtes Gericht wäre anzufordern, indem erst die Mitopferträger anzuhören wären. Nach deren Abrechnung könnte der Gerichtsherr auf den Schöpfungsschuldner überleiten. Hingegen hätte die Erlösung dem Hauptschuldner erst anteilig zuzukommen, weil aus einer Haupterlösung alle Glieder Erlösungen stattfinden könnten. Hierin wird die Waage ihres hocherhabenen Amtes walten. Und in jeder ihrer Schalen liegt ein souveräner Urausgleich. Eine Vollerlösung an das Ende einer Schöpfungswoche erst zu rücken, das, o Ur, wir bitten alle, lasse nicht geschehen. Siehe, jedem deiner Wundertage fehlte ja das Köstlichste, wenn nicht am Abend alle Kinder in die Heimat kämen. Wir Ersten stehen vor der Großmacht deiner Güte. Wir berufen uns auf sie, Kraft unserer Bereitschaft zum Opfertum. Wir wissen, deine höchste Eigenherrlichkeit ist dein Wirken in der Heiligkeit der Nacht. Fehlte dir in einer Nacht ein einziges Kind, sage, hochgeliebter Ur, säße nicht die Trauer an der Quelle deiner Mitternacht? Du lässest mich erkennen. Außerhalb von dir gibt es weder Raum noch Zeit, wo Kinder ganz besonders in der Nacht verbleiben könnten. Kind oder Werk müssten ihre Auflösung erfahren, während sie nicht nächtens von dir sorgsamst eingehüllt. Nur die Ursubstanzen aus der Auflösung kämen so zu dir zurück. O Hochpriester Melchisedek, du tauchtest deine Heilshände in das Allmachtsfeuer auf dem silbernen Teller, ehe du dein Testament ins Urbuch deiner Werke schriebst. Ich halte meine Hände ebenfalls ins Werk und Opferfeuer als Symbol, dass ich ein Schutz der Heiligkeit nach Maßgabe deines Ernstes bin. Du aber bleibe unser Schirmherr alle Zeit. Schöpfung, schaue meine Hände, ihre Form, die goldene Kelter. Meine Antwort ist geheiligt und werkgerecht geworden. In die aus vorbedachtem Opfer kommende Erlösung sollen der Schöpfungsschuldner und durch ihn alle Mitschuldner eingeschlossen sein. Die Gerechtigkeit aber soll erst den Mitopferträgern und dann durch sie dem Schöpfungsschuldner widerfahren. Keine Nacht soll sein, in der nicht alle Kinder, selbst ein verlorenstes, ihren Ruheplatz in deinem Vaterherzen haben. So geschehe, wenn, aus deiner Gottherzkammer aufsteigend, ein einmalig gewaltiges Opfer zum Ausgleich einer Schöpfungsschuld erforderlich werden wird. Geordnet ist die Bahn. In Klammer Jesaja 57, 14. Mögen Schuld und Opfer kommen. Ur, dein Werk ist bereit. Du kannst den Tag des Ernstes höchst gesegnet nun verwahren. Seiner Erfüllung wegen wird in hoher Mitternacht deine Ursonne unvermindert strahlen. Auch das offenbare sich als Gnadenheil, sollte einmal Dunkelheit das Erdreich. In Klammer, nicht ursächlich die Erde, Symbol Mitternachtssonne. Treffen. Ja, in keiner deiner hohen Nächte wird deine Ursonne mehr verdeckt zum Zeichen der Vollstreckbarkeit deines Testaments. Erlösung und Gerechtigkeit, Gnade und Gnadenakt führen alle Kinder heim, ehe jemals eine Nacht den Schuld- und Opfertag bedeckt. Das vollende sich im Namen deiner Grundbarmherzigkeit. Amen. O Ur, dich beten wir an, du unser Ein und Alles. Der Engelsfürst kniet nieder, sogleich umgeben von den andern. Gemeinsam beten sie. Dir danken wir. Lasse uns in deinem Gnadenherzen ruhen, wo dein heiliger Lebensschlag dein Wesen und auch uns durchpulst. Wir rufen nun an diesem Abend, den du uns in unvorstellbarer Köstlichkeit erleben ließest. Heilig, 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 heilig bist du, Ur-Emmanuel. Das hohe Haus erzittert in seinen Grundfesten. In Klammer Jesaja 6,4. So braust der Ruf durch seine Hallen und bringt die wundersame Schöpfung aus Tiefe, Höhe und Weite heim. Lodern schlägt des Herdes Feuer bis über die Opferschale hoch, die wie einholende Arme schwingt und feinsten Weihrauch von sich gibt. Von der Domkuppel herab breitet er sich wie ein lindes Tuch über Gottes Kinder aus. Die Ursonne vergoldet den Abend mit ihrem vollen Segenslicht. Und Immanuel tönt äonenfach durch die Urewigkeit in Raum und Zeit und kehrt auf schimmernden Schwingen ins Urzentrum zurück. Mit seiner Rückkehr werden Werk und Leben wieder eingebracht. Ein gnadenvolles Vorsymbol. Ur spricht sein letztes Abendwort an seine Ersten. Amen. Meine starken Engelsfürsten, nun seid ihr Mitträger meiner Heiligkeit. Das Kinderreich ist mit euch gegründet worden, mit euch wird es bestehen bleiben. Und du, Sadhana, Liebliche meines Herzens, dein Mantel sei diese Heiligkeit. Als teuerstes Kleinod will ich dich in ihr verwahren. Du bist mein. Ist die Schöpfungsfreiheitsprobe einst getan und du verstehst hernach deren tiefen Sinn, so wirst du dann als höchstes Zeichen über allen meinen Werken sein. Ich werde regieren und du wirst mitschaffen unter meiner Hand. Nun schöpfe ich den großmächtigen Namen Immanuel, den die vierte Fackel in ihrem Brand entfachte, aus meinem Feuermeer, und soll für euch bedeuten: Ur mit uns. Wo und wann immer dieser Name in euren Herzen widerhallt, ihr ihn ruft im Kampf für heiliges Licht, ihr aus ihm die ganze Glaubenskraft, höchste Anbetung und Dank und volle, freie Hingabe an mich entnehmt, wird euch zu jedem Sieg verhelfen. Ur Emanuel. Vollendet ist der reiche Schöpfungstag. Ich senke ihn in meine Priesterkammer, in den Quell der Mitternacht. Und werke ich am nächsten Morgen neu, soll dein Wort, mein Engelsfürst, als ein erster Strahl der Ursonne dem Neuen gelten. Euch gebe ich den Segen als Ur-Emanuel. Weit strecken sich die heiligen Hände aus. Die ersten fühlen sich umfasst, als ob starke Arme sie hochhöben an Urs breite Brust. Und alsbald hat der Weihrauch sie schützend eingehüllt. Aus traumhafter Ferne spüren sie der liebe Kuss, hören im Hauch den Namen Ur-Emanuel. Die Nacht deckt sie mit samtenen Flügeln zu. Der Tag brachte nicht bloß den Kindern seine Gaben, nein, auch Ur ist reich beschenkt, zumal im Namen Emanuel. Kein Vortag hatte ihn gehört. Im nächtlichen Geheimnis hatte er ihn seiner Quelle anvertraut. Seine Ersten riefen ihn dem offenbarten Tage zu. Aus diesem Namen wird einst des Opferträgers Krone kommen. Unsagbarer Friede waltet, friedsam ist die Nacht, friedvoll ruht das Werk im Borne neuen Lebens. Ehe die Mitternachtsglocke schlägt, setzt Ur hinter seinen vierten Schöpfungstag nicht nur das sonstige gelungen als Gnadengabe für die Kinder, sondern ein Grundstrahl schreibt in leuchtenden Lettern Emanuel. In reinem Golde liegt der Name auf des Wassers Spiegel. Und mitten aus dieser Schrift hebt der Allheilige sein neues Tagewerk heraus. Und es ist ein Urlaut, den die Glocke hell verkündet, der schon das Kommende in heilig herster Jubilate frei zu ihm erhebt. Emanuel, Ur-Emanuel.